Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier als Gastgeberin begrüßen zu dürfen zu einem Kepler Salon Extra mit dem Titel Der Alltag danach, Österreich am 6. Mai 2014. Gestern war der 5. Mai und seit 1998 gibt es in Österreich den Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Und dieser Gedenktag wird jährlich am 5. Mai begangen, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen im Jahr 1945. In der Entschließung des Nationalrats zur Implementierung dieses nationalen Gedenktages hieß es im Jahr 1997, der 5. Mai, der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, möge in Österreich im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus als Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus begangen werden. Insbesondere erscheint es dem Nationalrat erforderlich zu sein, in den Schulen innerhalb des österreichischen Bundesheeres sowie beim Zivildienst auf diesen Gedenktag in geeigneter Weise Bedacht zu nehmen, um die Sensibilität gegenüber den verschiedenen Formen der Gewalt zu wecken und zu verstärken. Zitat Ende. Das heißt, gestern haben wir zum, wenn ich richtig gerechnet habe, 17. Mal diesen 16, 17, diesen Tag begangen. Im Nationalrat gab es wie jedes Jahr dazu eine Sondersitzung, eine Gedenkfeier. Nationalratspräsidentin Brammer hat die Worte, die ich gerade gesagt habe, in ähnlicher Weise wiederholt. Sie hat gesagt, der 5. Mai ist ein Zeichen des Respekts gegenüber den Opfern geworden, aber auch Symbol für das Bekenntnis zur Verantwortung der Republik gegenüber den Ereignissen der NS-Zeit. Das wollen wir heute diskutieren. Ist dieser Tag tatsächlich ein Zeichen geworden, ein wahrnehmbares Zeichen? Haben Sie gestern irgendwas gemerkt davon, dass nationaler Gedenktag war? Ist dieser Gedenktag in der Gesellschaft angekommen? Und über diesen Tag hinaus, ist das Gedenken angekommen? Gibt es so etwas wie eine gemeinsame Orientierung dazu? Uns bzw. dem Organisator des heutigen Abends, Wolfgang Schmutz von der Gedenkstätte Mauthausen, ihm nochmal Dank auch für die Einladung hier des Podiums. Also uns war dieser Tag jedenfalls Anlass genug, eine etwas breiter angelegte Bilanz zu ziehen, der Alltag danach, Österreich am 6. Mai, mit Fragen in die Richtung, wie gestaltet sich das Erinnern an den Nationalsozialismus und Holocaust in Österreich heute, 70 Jahre etwa nach dem Geschehen und mittlerweile auch schon ein Vierteljahrhundert nach der sogenannten Waldheim-Affäre, die doch sicher eine wesentliche Zäsur in der österreichischen Erinnerungspolitik darstellt. Wie ist es heute um das Verhältnis zwischen den politischen Bekenntnissen und den gesellschaftlichen Narrativen bestellt? Zu welcher Verantwortung bekennt sich die Republik? Wie nimmt sie diese wahr? Wie sieht Österreich dabei im internationalen Vergleich aus? Das sind die Fragen, die wir hier diskutieren möchten auf mehrfachen Ebenen. Einerseits am sehr konkreten und praktischen Beispiel der Gedenkstätte Mauthausen. Gerade um sie gab es ja in den letzten Jahren einige Schlagzeilen. Einerseits die neue Konzeption mit der großen offiziellen Eröffnung, auch Eröffnungsfeier. Andererseits auch Negativschlagzeilen von Personalmangel, Schließtagen, mangelhaften Zukunftskonzepten. Aber über Mauthausen hinausgehend, wie zeigt sich die Situation in Österreich generell? Inwieweit ist Mauthausen so etwas wie eine Widerspiegelung oder so, ein Kern sozusagen der Gesamtsituation? Wie sieht die Situation an anderen Gedenkorten aus, an anderen Gedenkräumen? Und nochmal auch über Österreich hinaus, was heißt dieses Thema für Europa? Gibt es so etwas wie eine konsensuale europäische Gedenkkultur? Und nochmal darüber hinaus, wie ist die internationale Perspektive? Welchen Platz nimmt Österreich darin ein? Welche Rollen zeigen sich hier? Wie zeigt sich auch Holocaust-Gedenken auch zum Beispiel in Israel? Für all das gibt es heute kompetente Gesprächspartner, Partnerinnen, die ich Ihnen zuallererst, bevor wir in die Diskussion gehen, noch kurz vorstellen möchte. Sie alle stehen für diese Themen, die ich gerade angesprochen habe. Ines Brachmann hat Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau studiert und arbeitet seit 2011 als Vermittlerin an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Sie hat den Lehrgang Pädagogik an Gedächtnisorten der PH Oberösterreich absolviert und ist seit jener letzten Jahres auch beschäftigt im EU-Projekt Developing Education at Memorial Sites an der Gedenkstätte Mauthausen. Ein Projekt, über das wir vielleicht heute auch noch kurz sprechen können. Sie vertritt heute die Vermittlerinneninitiative an der Gedenkstätte Mauthausen-Gusen, ist also diejenige, die uns heute sicher am meisten quasi aus der Praxis unserer heute besprochenen Thematik berichten kann. Albert Lichblau ist Historiker, Universitätsprofessor am Fachbereich Geschichte und am Zentrum für jüdische Kulturgeschichte an der Universität Salzburg, beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit österreichischer Geschichte, mit jüdischer Geschichte, mit Exil, mit Migration, mit NS-Geschichte, mit Erinnern, also mit vielfältigen Feldern, aber das alles nicht nur im akademischen Feld, sondern auch im Angewandten als Ausstellungskurator, Filmemacher etc. Erst vor wenigen Tagen fiel die Entscheidung, dass Albert Lichblau und Team mit ihrem Konzept die seit Jahren diskutierte Neugestaltung der Österreich-Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau für sich entscheiden konnte. Auch das, glaube ich, können wir noch in die heutige Themenliste aufnehmen, weil es auch ganz aktuell ist. Uli Fuchs ist, glaube ich, den Linzern und Linzerinnen noch gut in Erinnerung, so lange ist es noch nicht her, stellvertretender Intendant von Linz 09, als solcher, ich glaube, an die 5 Jahre eigentlich in Linz auch ansässig und mitverantwortlich für das Kulturhauptstadtprogramm hier. Ich habe mal in einem Artikel in der Welt, glaube ich, hast du dich selber bezeichnet als Fossil der Kulturhauptstadtbewegung. Dies wohl deswegen, weil du nicht nur in Linz Intendant warst, sondern schon zuvor an der Ausschreibung Bremen teilgenommen hast, nach Linz dann weitergezogen bist und als Intendant Marseille 2013 gemanagt hast und seit 2014 ist Uli Fuchs auch Mitglied der EU-Jury zur Auswahl, Begleitung und Evaluierung künftiger Kulturhauptstädte. Zeitgeschichte und Erinnerungsformen aller Art sind in allen Kulturhauptstadtprojekten eigentlich immer Themen gewesen. Darüber werden wir mit Uli Fuchs sprechen. Und Yariv Lapid, von 2007 bis 2013 verantwortlich für den Bereich der Vermittlung an der Gedenkstätte Mauthausen, eine Zeit, in der die Vermittlung dort, man kann sagen, nicht nur neu konzipiert, sondern konzipiert wurde, ein gänzlich neues Vermittlungskonzept, Ausbildung und Aufbau eines großen Pools an Vermittlern und Vermittlerinnen, die erstmals auch professionell ausgebildet wurden, einen neuen dialogischen Ansatz, Leitthema des pädagogischen Zugangs war immer, was hat es mit mir zu tun? 2013 wurde sein Vertrag in Mauthausen nicht verlängert. Vielleicht werden wir auch das heute noch diskutieren. Und Yariv Lapid arbeitet seither wieder in Israel am Center for Humanistic Education an der Gedenkstätte Lochamai Hagedot. Er ist auch Mitglied der International Holocaust Remembrance Alliance und als solcher heute für uns auch eine wichtige Auskunftsperson, was den internationalen Vergleich betrifft von verschiedenen Gedenkorten, Gedenkstätten. Gut, soweit zur Vorstellung unseres Podiums. Ich möchte mit Ines Brachmann beginnen. Wir haben gesagt, wir arbeiten uns sozusagen vom inneren Kern Mauthausen, Österreich, Europa, Internationales quasi vor. Und wir beginnen an dem zentralen Ort des Gedenkens, kann man sagen, in Österreich, in Mauthausen. Ines Brachmann ist eben als Vermittlerin dort und ich würde dich bitten, einfach vielleicht zu schildern, womit habt ihr quasi zu tun, wie ist die Praxis, was spielt sich sozusagen ab jetzt auch an der Gedenkstätte, wie geht ihr auch um mit der neu konzipierten Gedenkstätte, wie sehr hat sich das sozusagen schon auch jetzt etabliert, wie sehr bewährt sich quasi die Neugestaltung, wie geht ihr mit der neuen Ausstellung um und wenn es sowas gäbe wie einen Wunschkatalog oder einen Fragenkatalog, was würdet ihr euch wünschen, was wäre wichtig, dass sich in Mauthausen in nächster Zeit tut?
Ja, hört man mich? Ist es an? Ja. Guten Abend. Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf und die Vermittlerinneninitiative an der Gedenkstätte Mauthausen-Gusen vertreten darf. Wir Vermittlerinnen an der Gedenkstätte sind diejenigen, die die Besucherinnen bei ihrem Besuch an der Gedenkstätte eben begleiten auf den Rundgängen. Also wir arbeiten im pädagogischen Bereich. Unsere Initiative hat sich relativ neu gegründet, vertritt den Großteil der Vermittlerinnen und wir haben zum einen natürlich ganz konkrete Anliegen, was unseren Arbeitsalltag angeht, aber auch Anliegen, die darüber hinausgehen. Mit denen würde ich jetzt vielleicht auch mal anfangen. Das sind zum einen Anliegen, die Gedenkstätte allgemein betreffen, also den Umgang mit der Gedenkstätte von Seiten der Gesellschaft, von Seiten der Republik Österreich, auch den Umgang mit den Menschen an der Gedenkstätte, sowohl was die Mitarbeiterinnen als auch die Besucherinnen angeht, und auch den Fortbestand, die Sicherung der Zukunft der professionellen pädagogischen Arbeit an der Gedenkstätte. Und das sehen wir momentan leider mit großer Sorge. Also die Zukunft erscheint uns nicht abgesichert, gerade wenn wir die Entwicklung im letzten Jahr betrachten. Die Gedenkstätte ist ein Ort, der sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Selbstreflexion ermöglicht. Also es geht um ganz zentrale Themen. Es geht um ein zentrales Thema in der Geschichte der Republik Österreich, aber auch um ganz zentrale menschliche Themen. Und die Gedenkstätte ist damit auch und soll auch ein Lernort sein. Gleichzeitig erklärt sie sich aber auch nicht von selbst. Das heißt, sie bedarf auch einer musealen und auch einer pädagogischen Aufbereitung und sollte sich damit auch immer an den Besucherinnen orientieren. Eine Dimension, wo wir der Meinung sind, dass das noch nicht wirklich der Fall ist, ist die internationale Dimension der Gedenkstätte. Also es wurden in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen aus über 40 Ländern in das Konzentrationslager verschleppt und auch heute kommen Menschen aus sehr vielen Ländern an die Gedenkstätte. Aber das mehrsprachige pädagogische Angebot lässt da zum Beispiel sehr zu wünschen übrig. Die Gedenkstätte sollte generell unserer Meinung nach auch nicht für die parteipolitischen Zwecke missbraucht werden oder gebraucht werden. Das ist durch die momentane Struktur der Gedenkstätte nicht ausgeschlossen. Es ist unserer Meinung nach einfach ein struktureller Rahmen nötig, der die nationale Verantwortung, die Verantwortung der Republik Österreich nicht mindert. Diese Verantwortung ist gegeben, sollte auch erfüllt werden und gleichzeitig sollte aber eine Autonomie gegeben sein, also ein Rahmen gefunden werden, in dem an der Gedenkstätte, was die historisch-wissenschaftliche Forschung angeht, aber auch was die pädagogisch-didaktische Arbeit angeht, eben ja unabhängig autonom gearbeitet werden kann.
Darf ich das konkret ergänzen? Nur wenn es also der jetzige strukturelle Rahmen ist, dass die Gedenkstätte eingegliedert ist als Abteilung ins Innenministerium, also nur um das zu ergänzen.
Genau. Ja. Und wir sind eben der Meinung, dass es ein öffentlicher Ort ist, der eben ja nicht dem BMI gehört oder nicht den zuständigen Stellen dort, sondern ja der Gesellschaft und damit sollte auch die Zukunft dementsprechend öffentlich verhandelt werden. Und du hattest eingangs gefragt, also was wir sozusagen an Wünschen hätten, an Fragen, das wäre ein ganz zentrales Thema. Also wir hätten gerne, dass die Zukunft der Gedenkstätte einfach öffentlich ausverhandelt wird. Natürlich haben wir auch eigene Vorstellungen, also als Vermittlerinneninitiative, aber möchten da auch gerne mitsprechen, aber genauso auch alle anderen Interessierten, dass es eben wirklich einen öffentlichen Diskurs darüber gibt, dass es nicht hinter geschlossenen Türen ausverhandelt wird, wie es mit der Gedenkstätte weitergeht, sondern mit möglichst vielen Beteiligten. Ein weiterer zentraler Wunsch oder Forderung wäre dann eben auch ein respektvoller Umgang mit den Mitarbeiterinnen und auch mit den Besucherinnen an der Gedenkstätte. Und unser Kernanliegen ist eben die Sicherung der pädagogischen Arbeit. Um ein konkretes Beispiel vielleicht mal zu geben, seit einem Jahr ist die Leitung der pädagogischen Abteilung nicht besetzt. Also es gibt eine Interimsleitung bis zum September 2014 jetzt von zwei Mitarbeitern des pädagogischen Teams, die das übernommen haben. Aber darüber hinaus ist nichts abgesichert. Es ist auch keine Ausschreibung erfolgt bisher. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einer sehr unsicheren Zukunft. Wir wissen nicht, wie es für uns konkret im Arbeitsalltag weitergeht. Ja, wir wissen auch nicht, wie es mit weiteren Aus- oder Fortbildungen weitergeht für die Mitarbeiterinnen an der Gedenkstätte. Und das sehen wir als ein großes Manko, vor allem, weil eben diese pädagogische Arbeit unserer Meinung nach eine zentrale Aufgabe der Gedenkstätte ist und der auch öffentlich als solches verkündet wird, öffentlichkeitswirksam sozusagen von den zuständigen Stellen, und da aber eben eine große Kluft entsteht oder existiert zwischen Theorie und Praxis.
Vielen Dank. Das waren jetzt schon ganz viele Punkte, die ich am liebsten eigentlich gleich aufnehmen würde, und Sie wahrscheinlich auch, aber wir haben uns entschlossen, dass wir zunächst einmal jeden hier am Podium mit einem Input mal beginnen lassen, dass wir diese verschiedenen Felder sozusagen abstecken und dann jeweils in die Diskussion gehen. Also wenn Sie da jetzt unmittelbar auch gleich Fragen, Nachfragen haben, bitte merken, aufheben, und wir haben sicherlich genug Gelegenheit dann für eine gemeinsame Diskussion. Ich möchte dann weitergehen und Albert Lichblau um sein Eingangsstatement bitten. Albert Lichblau hat in einer seiner aktuellen Publikationen geht es um das Gedenken und das Erinnern in der Stadt Salzburg. Also das ist ein Vergleich, wie gehen verschiedene Städte mit der NS-Erinnerung um. Und Albert Lichblau hat zu Salzburg einen Aufsatz veröffentlicht, der hier heißt, in Salzburg möglichst unauffällig, NS-Vergangenheit als Erinnerungsdilemma. Du schreibst sogar nicht nur von Erinnerungsdilemma, sondern teilweise auch von Erinnerungsdesaster und skizzierst dafür einige Beispiele. Also es geht hier hauptsächlich um quasi im öffentlichen Raum bestehende Mahnmale und Denkmale, wie zum Beispiel das Antifaschismus-Mahnmal vor dem Bahnhof, das du als besonders herausragendes Beispiel quasi hier beschreibst, für eine Kluft quasi zwischen vielleicht gut gemeint, aber nicht unbedingt gut umgesetzt. Vielleicht können wir über das einsteigen, dass du das ein bisschen schilderst.
Salzburg. Ich denke, es gibt genug zu Linz. Also ich suche immer, wo sind die Mahnmale, ich finde sie nicht. Aber ihr werdet sie kennen. Hoffe ich. Was mir bei dieser Arbeit, also Salzburg ist natürlich exemplarisch für das, was in Österreich passiert. Ich glaube, das kann man durchaus, sollte man so sehen. Ja. Was mir halt aufgefallen ist, es gibt relativ viele Aktivitäten, es gibt relativ viele Statements, und mit diesem Statement ist es vorbei. Also ich denke mir, das ist jetzt kein Zufall, was wir jetzt über Mauthausen hören. Es gibt eine pädagogische Leitung und das war's. Okay, und danach bleibt die Wertschätzung sehr gering. Die Pflicht ist erfüllt, die Erinnerungspflicht ist getan, und jetzt zurück sozusagen zum Alltag der Politik. Das ist im Prinzip eines der Probleme, dass Politik bei uns verantwortlich gemacht wird für das, was Erinnerung und Gedenken betrifft. Und das ist wahrscheinlich jetzt ein strukturelles Problem, das in Mauthausen massiv ist, weil wir da mit Bürokratie zu tun haben, mit Menschen, die von dem Thema keine Ahnung haben, mit Politik, also mit Menschen, die in der Politik sind und eigentlich sich für was ganz anderes engagiert hätten, als wie für Erinnerung. Dieses Beispiel von Salzburg, also wenn Sie immer nach Salzburg kommen, empfehle ich Ihnen einfach gerade raus aus dem Bahnhof, und gegenüber ist das Antifaschismus-Mahnmal. Das war ganz, ja, es kennt niemand, kennt er in Salzburg kaum wer.
Das ist wieder Gedenktag.
Also eine klassische Geschichte, ich versuche es mal ein bisschen darzustellen. Es war sehr lang, man wollte das immer schon machen, dann hat sich die Politik endlich dazu durchgerungen, es gab eine Kommission, auch sowas ist schon ein Problem. Also ich glaube, dass Kommissionen nicht unbedingt immer die besten Entscheidungsträger sind für das, was Kunst und Gedenkkunst machen soll. Das sind dann halt Kompromisse. Egal, auf jeden Fall. Es gab endlich 2002 ist das Ding sozusagen, sagt man da, eröffnet. Eingeweiht kann man nicht sagen. Also es ist sozusagen installiert worden. Zu einem Zeitpunkt, als diejenigen, die sozusagen Jahrzehnte drum gekämpft haben, fast alle schon tot waren, muss man auch sagen. Es waren Widerstandskämpfer, waren Leute, die Probleme mit dem Nationalsozialismus gehabt haben. Es war wie üblich in Österreich, also wenn man sowas macht, dass man um NS-Erinnerung und sozusagen Gedenken an die NS-Zeit etwas macht, regt das furchtbar auf. Es hat eine Riesendebatte in den Medien gegeben. Die FPÖ hat sofort gemeint, also man braucht doch sowas nicht am Bahnhof, sozusagen. Salzburg ist doch touristisch, warum soll man da an den Nationalsozialismus erinnern? Die haben vorgeschlagen, dass man das Sissi-Mahnmal, okay, Elisabeth Westbahn hat es mal geheißen, nach 1918 gab es gute Gründe nach der Demontage der Monarchie, dass man das vom Bahnhof wegstellt. Das war nicht irgendwo anders. Auf jeden Fall, die FPÖ hat vorgeschlagen, dass man das doch zurückbringt am Bahnhof und das Antifa-Mahnmal vergisst. Ein Punkt. Wenn Sie in Salzburg sind, schauen Sie nach links. Das Sissi-Mahnmal steht da. und zwar ziemlich prominent, also ist relativ gut. Der Obergag war dann noch, als das beschlossen worden ist, dass es ein Antifa-Mahnmal gibt, hat sich der Kaiserschützenbund besonders, die haben Angst gehabt, jetzt ist der Platz sozusagen verstellt, die haben nur so eine kleine Gedenkstätte für die Kaiserschützen hingestellt, wo immer Blumen sind etc. Gut, das Mahnmal ist ziemlich eigentlich interessant. Heimo Zuwanek ist ja jemand, der interessante Sachen macht. Nur danach war es tot. Also ist herumgestanden und ich meine, du hast mich mal eingeladen für eine Diskussion. Darum habe ich mir das alles, ich habe mir die ganzen Gedenkstätten in Salzburg angeschaut und darum bin ich ja zu dem Begriff Desaster gekommen. Also weil sie kaum jemand wahrnimmt. Was inzwischen passiert ist, also sie haben vor dem Mahnmal haben sie jetzt und das ist die Radständer hingestellt. Man konnte quasi nicht mehr hinkommen. Und daneben noch einen Gassi-Automaten für die Hunde. Der ist übrigens immer noch dort. Das war's. Es gibt dann einen Beitrag, das heißt Taubenklo, weil die Tauben sehr gerne dort nisten. Ich meine, es ist ein guter Unterstellplatz für Obdachlose, die natürlich am Bahnhof immer sind. Das muss man sagen. Das ist was Positives. Es ist eigentlich kaum erschließbar. Also wenn es ist herumgestanden, keiner hat hinkönnen, keiner hat es gewusst. Wir haben versucht dann, also das machen wir manchmal, dass wir mit Studenten und Studentinnen arbeiten und wir haben versucht, ein bisschen zu intervenieren und haben ein Projekt gemacht zu diesem Mahnmal Video History. Die haben gesagt, sie sollen den Bürgermeister dorthin zitieren. Also zitieren kann man es nicht, man kann fragen. Lieber Herr Bürgermeister, kommen Sie her und schauen Sie sich das an. Okay, der ist hingekommen mit seinem Fahrrad, sie haben gesagt, sie haben ihn damit konfrontiert. Und das hat sozusagen zu einer kleinen Änderung gebracht. Also heute schaut es anders aus, die Fahrradständer sind weg. Sisi war immer beleuchtet am Abend, also war wunderschön. Wir haben gesagt, man muss das irgendwie hervorheben. Es gibt jetzt keine Lampen dort, dass man es auch am Abend sehen kann. Ja, der Zugang ist frei. Also insofern ist eine kleine Intervention, die sozusagen die versucht hat, dass man es wenigstens sichtbar macht. Was noch immer nicht heißt, dass man es sieht. Und noch etwas ist passiert, über das kann man übrigens streiten, es gibt eine Tafel dazu, was ist das? Also es gibt in Salzburg sehr viele Kunstwerke von der Salzburg Foundation, die ja schwer erschließbar sind. Und dieses Kunstwerk vom Zobernick ist wirklich schwer zu verstehen. Der hat einfach den Text der Ausschreibung, der sehr bürokratisch ist, sozusagen abgebildet oben am Plafond. Das ist schräg. Also wenn man das nicht weiß, worum es da geht, weiß man nicht, warum der da steht. Der ist irritierend. Okay, also das sind für mich so Beispiele und die häufen sich. Also weiß ich nicht, es gibt eine jahrelange Diskussion. Es hat in Salzburg eine relativ große Bücherverbrennung gegeben am 30. April 38. Kinder sind da quasi missbraucht worden, also von einem Lehrer initiiert worden am Residenzplatz. Ist natürlich ein wunderbarer touristischer Ort. Was ist passiert? Jetzt gibt es auf einer Kirche auf der Seite gibt's eine Tafel, wo das oben steht. Was wir inzwischen auch geschafft haben, also Salzburg ist touristisch. Die meisten Menschen, die überhaupt sowas wahrnehmen, sind Touristen. Und zwar deswegen, weil sie ganz langsam gehen. Also die schauen am meisten. Die Leute, die in der Stadt wohnen, kriegen das fast nicht hin. Also inzwischen ist es auch Englisch dort, auch die Tafel. Aber der sozusagen, wir haben gedacht, es gibt einen Ort am Residenzplatz, wo das ist nicht durchzusetzen gewesen. Es gibt auf unserer Uni inzwischen, wir haben eine neue Uni, da gibt es inzwischen auch ein Mahnmal für die Bücherverbrennung, das genauso, keiner findet das. Also das ist völlig versteckt. Und das ist sozusagen, das geht durch. Das ist sozusagen fast ein Plan, den man beobachten kann. Und eigentlich geht es darum, also wenn man politisch interveniert oder geschichtspolitisch interveniert, dass man, also zumindest das, was schon da ist, dass man das zumindest mal sichtbar macht, also dass man darauf verweist, das ist Teil unserer Geschichte, ist aber auch Teil unserer öffentlichen sozusagen Geschichtswahrnehmung. Ah ja, ich habe was vergessen. wie Elisabeth Sisi und das Antifa-Mahnmal und die Kaiserschützen ihr Ding da am Bahnhof gemacht haben, hat die Neue Kronenzeitung geschrieben. Alles passt zusammen. Also sozusagen, es hat keinen Konflikt mehr gegeben. Jetzt sind alle gut und versöhnt und alle Gruppen haben sozusagen, sind bedient worden, die FPÖ mit ihren, warum die auf die Sisi-Mahnmal gekommen sind, weiß ich echt nicht. Also okay, die wollten einfach dagegen sein. Und ich habe so den Eindruck, also es gibt echt bei uns ziemlich verschämtes Verdrängen von dem, was eigentlich anzusprechen wäre. Aber es ist Programm.
Ja. Vielen Dank. Du hast das jetzt zwar am Beispiel Salzburg gebracht, aber in Wirklichkeit kann das in Variationen für auch jede andere österreichische Stadt stehen. Du hast schon angesprochen, Linz, findest hier keine Erinnerungsorte. Können wir dann nachher noch sprechen. Eine Erinnerungsinitiative, an die sich vielleicht viele noch erinnern hier in Linz, zum Teil ist sie auch noch sichtbar, war die In-Situ-Markierungen bei Linz 09, ein temporäres Erinnerungsprojekt. Und Uli Fuchs hat dieses Projekt quasi nach Marseille mitgenommen oder dort als Vorlage für ein Projekt Marseille 2013 auch genommen und hat uns dazu einen kurzen Film mitgebracht. Ich würde vorschlagen, dass wir uns den ganz kurzen Einstieg zu deinem Statement anschauen. Ah, es ist französisch, aber ich glaube selbsterklärend. Hoffe ich.
Abendprogramm 20 Uhr Nachrichten
des
französischen Fernsehens am Ende des Kulturhauptstadtjahres. Und ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass dieses Projekt in der Autorenschaft von Heidemarie Uhl, Monika Sommer und Dagmar Höss in Linz entwickelt worden ist, in situ hier in Marseille und eben durch Historiker in Marseille dann auf eine spezifische Art und Weise mit anderen Inhalten natürlich, weil Marseille nicht Linz ist und eine andere Rolle gespielt hat in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs adaptiert worden. Aber schauen Sie es erstmal kurz an, bevor ich es erkläre.
Marseille, ville de lumière, a aussi traversé des heures sombres. Pour s'en souvenir, il faut marcher et pour une fois regarder ses pieds. Ici même, c'est un parcours dans le Marseille de 1940 à 44 où les trottoirs racontent l'histoire.
C'est ici que toujours les bateaux avaient jeté l'ancre, juste à cet endroit-là, parce qu'ici finissait l'Europe, parce qu'ici commençait la mer.
Après la défaite de la France dès 1940, Marseille est le dernier grand port du pays en zone non occupée, l'une des seules portes de sortie. Elle attire comme un aimant. Historien, Robert a voulu marquer au pochoir des lieux d'histoire de cette époque. Le Péano, c'est une des étapes du parcours ici même, un café d'exilés où l'on pouvait échanger les dernières nouvelles. Nous y avons rendez-vous avec Robert et Ulrich, le directeur adjoint de Marseille Provence 2013.
Ça commence au temps de la censure.
On retourne à Marseille à ce moment-là. Tous les opposants au nazisme, au fascisme, au franquisme et tous les grands intellectuels pratiquement européens. Marseille est une ville refuge et une ville de départ. Pour l'étranger, pour sur sa peau, quoi.
Mais pour certains, l'espoir est anéanti dès la fin 42. Marseille est occupée et vue comme une ville rebelle par les Allemands. En janvier 43, 15 000 personnes sont raflées ici même, au Vieux-Port, autre étape du parcours.
Au bout du quai Teste, les débarrages, et une partie d'entre eux ont été envoyés à Fréjus, et l'autre partie a été envoyée à Compiègne, et ensuite... à Drancy, puis un certain nombre vers les camps de la mort.
Une partie de la famille était dans la résistance et une partie de la famille était membre du nazisme. Ça m'a touché énormément. Ça m'a fait penser aussi au destin des uns et des autres de ma famille.
Adolf Hitler ordonnera la destruction d'une partie du quartier populaire du Panier, rebaptisé le Chancre de l'Europe. Après l'Afrique du Nord, les Allemands redoutent un débarquement allié en Provence. Mais en août 44, par ce petit passage étroit, obscur, se faufilent les tirailleurs algériens. Au bout, il y aura la lumière, la bonne mer est libérée. Puis Marseille, tout entière.
J'ai pensé au fait que le président d'Allemagne est venu en France cette année. Il a visité Paris, Oradour et après Marseille.
Ici même, c'est l'histoire qui s'invite dans l'espace public. Par la mémoire de la rue, au quotidien, la liberté peut sans cesse être repensée.
Ja, ich habe es interessant gefunden, gerade auf dieses Projekt zu verweisen, weil wir da hier wirklich so quasi diese Parallelen sehen. Das funktioniert in Linz, das funktioniert in Marseille. Mir ist dabei auch eingefallen, es gibt einen Aufsatz von einem britischen Historiker, Tony Judd, wo es ums Erinnern in Europa von heute geht und wo er quasi schreibt, die zentrale Bedeutung des Holocaust auch für die Identität des westlichen Europa wäre gewissermaßen schon so etwas wie Common Sense jetzt oder auch quasi die, um dazuzugehören zu Europa muss, ist dieses Bekenntnis, wird vorausgesetzt, ja. Und insofern die Frage, gerade bei den europäischen Kulturhauptstädten geht es ja sehr viel um Identität, um europäische Identität. Welche Rolle spielt da Zeitgeschichte und wäre sozusagen ein Kulturhauptstadtprogramm denkbar, in dem hier nichts darauf Bezug genommen wird? Oder, ja.
Nein, dann, wenn das so wäre, würde eine Kulturhauptstadt in jedem Fall den Auftrag versäumen, weil unter anderem ist in den Zielsetzungen eben auch davon die Rede, dass die Kulturhauptstädte den Beitrag ihrer jeweiligen Stadt zur europäischen Geschichte darstellen sollen, umsetzen sollen, kulturell umsetzen sollen. Nicht noch ein Buch schreiben, sondern kulturell umsetzen. Das ist, glaube ich, das Interessante. Und den Beitrag, den ich heute dazu liefern kann, hier im Kepler-Salon, wobei ich mich besonders freue, dass ich im Kepler-Salon sein kann, das muss ich einfach an der Stelle sagen, weil das ein Projekt ist, das eben im Jahr 2009 entstanden ist und bis heute Bestand hält. Und das ist etwas, was natürlich jemanden freut, der für dieses Projekt auch mitverantwortlich war. Drei Bemerkungen dazu. Zum einen, ich glaube schon, dass Linz im Jahr 2009 gezeigt hat, dass es etwas aus der Spur der österreichischen Geschichte herausspringen kann. Wie sehr das nachhaltig ist, wird man sehen. Ich weiß, dass in Linz viele Initiativen da sind, unter anderem auch durch den Linz-Tourismus, der die Geschichte der Stadt anders erzählt als vorher, wo das, was du von Salzburg geschildert hast, zumindest mal temporär aufgebrochen ist. Mhm. Durch die Projekte Birgit Kirchmeier, die sich gar nicht vorgestellt hat, ach, war die Kuratorin von Kulturhauptstadt des Führers.
Okay,
wir haben das Projekt am Brückenkopfgebäude gehabt, wir haben in situ gehabt und anderes. Und was mir in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit, sind interessante Debatten mit den Politikern damals hier in Linz, die alle unzweifelhaft sozusagen eine klare Haltung zu dem Thema Linz und Geschichte haben. Aber was meine Erinnerung an diese Debatten mit Bürgermeister, Landeshauptmann und so weiter prägen, ist, dass sie eigentlich die Fähigkeit der Linzer, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, unterschätzt haben. Sie haben immer Angst gehabt, wenn man das Thema aufgreift, dass das in die falsche Richtung losgeht. Und meine Erfahrung in Linz, die mich bis heute geprägt hat und direkt beeindruckt hat, ist, dass es natürlich eine Debatte ausgelöst hat. Und dass natürlich nicht viele nicht verstanden haben, warum man den Putz abschlägt vom Brückenkopfgebäude etc. Aber dass die Mehrheit der Linzerinnen und Linzer sehr wohl verstanden hat, worum es geht und sich konstruktiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also die Unterschätzung von Politikern der eigenen Fähigkeit der Bevölkerung, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, ist etwas, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Zweite Bemerkung zu Marseille. Marseille war eine andere Stadt natürlich als Linz in dieser Zeit. Aber auch eine Stadt, die vergessen hat, in der jüngeren, aber auch in der mittleren Generation, welche entscheidende Rolle sie gespielt hat als besetzte Stadt, als Stadt der Hoffnung, als Stadt des Exils, der Flucht. Ich sage nur Walter Benjamin, Leon Feuchtwanger, viele sind über Marseille vor den Nazis geflohen. Und Marseille ist mit großer Gewalttätigkeit auch befreit worden. Die Resistance hat eine große Rolle gespielt. Die Arbeit, die wir da geleistet haben, dank dieser Linzer Gedankenarbeit vorher, hat Verschüttetes in Marseille zum Tragen gebracht und nicht ein Vernichtungslager, aber ein Konzentrationslager zwischen Marseille und Aix gelegen, hat heute eine komplett andere Bedeutung. Das war verschüttet. Ich will damit nicht sozusagen das verspätete Aufarbeiten Österreichs relativieren, aber ich will damit sagen, das ist etwas, was andere Gesellschaften auch kennzeichnet und wo diese Erinnerungsarbeit aktiv betrieben werden muss. Und in ähnlicher Art und Weise konfliktreich bis dort hinaus, nicht vergleichbar mit dem Holocaust, keineswegs, aber die Aufarbeitung Frankreichs des Algerienkriegs. Und Marseille war der Ort des Algerienkriegs, der Heimkehr der sogenannten Pieds Noirs nach Marseille ist um das Kulturhauptstadtprojekt herum ein sehr heikles Thema gewesen. So heikel wie die Aufarbeitung von Faschismus in Deutschland und in Österreich eben auch in einem geringeren historischen Abstand war.
Und dritte und letzte Bemerkung, im Moment ist Riga Kulturhauptstadt 2014. Ich habe das mit ein bisschen verfolgt, war auch jetzt zweimal da. In Riga ist die Erinnerungsarbeit stark orientiert an der Aufarbeitung der sowjetischen Besatzung Lettlands und Rigas und der Befreiung sozusagen von dieser Besatzung 1989. Ganz schwer ist es, sagen mir die Kollegen aus Riga, die Beteiligung auch der lettischen Bevölkerung am Holocaust in den 40er Jahren aufzuarbeiten. Die jüdische Bevölkerung, die in Lettland noch existiert, ein Historiker im Alter von 89 Jahren sagt, vorsichtig fangen wir an zu erzählen, dass es auch Letten gab, die an der Rettung von Juden beteiligt waren. Es scheint mir leichter zu sein, so anzufangen, um anschließend auch über die Beteiligung von Letten am Völkermord zu reden. Also Sie sehen, das ist, es entlastet uns in Österreich überhaupt nicht, sozusagen diese Themen zu diskutieren, die angeschnitten worden sind. Aber gleichzeitig ist es ein europäischer Kontext. Und die Aufgabe von solch großen kulturellen Projekten, Geschichte anders zu erzählen, nämlich Geschichte zu erzählen auch mit kulturellen Mitteln, das ist etwas, was eine Herausforderung bleibt und auch eine Herausforderung für Linz und eine Herausforderung angesichts der Nähe von Mauthausen für ganz Österreich bleibt.
Danke, Uli, für dieses Statement. Danke auch, dass du mich daran erinnert hast, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Ich war so konzentriert darauf, alle anderen vorzustellen. Mein Name ist Birgit Kirchmer. Ich bin Historikerin am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Johannes Kepler Universität und freue mich eben heute moderieren zu dürfen. War bei 09 eben auch mit Zeitgeschichte-Projekten beteiligt und ja. Zu Yariv Lapid. Wir haben jetzt den europäischen Kontext genannt. Du bist 2013 nach Israel zurückgegangen und bist jetzt an der Gedenkstätte tätig, an einer israelischen Gedenkstätte, die sich mit dem Thema beschäftigt. Du warst hier in Österreich an einer Gedenkstätte beschäftigt. Da liegt es jetzt eigentlich auf der Hand, dass du vielleicht berichtest, wie würdest du diese Situation vergleichend beschreiben? Wie sieht Gedenken an den Holocaust, an die Shoah heute in Israel aus? Welche Bedeutung hat das? Und wie würdest du auch die Strukturen vielleicht ein bisschen jetzt vergleichend beschreiben?
Ja, danke für die Einladung und hier auch mitbeteiligt zu sein. Bevor ich hier kam, nach Österreich in 2007, habe ich 8 Jahre an der Gedenkstätte Yad Vashem gearbeitet. Und als ich nach Yad Vashem erst kam, 1998, der Stellvertreter von der Direktor von Yad Vashem war der Sohn von Alex Bein. Alex Bein war der Biograf von Herzl. Und als Herzl-Biograf und aus Österreich ursprünglich kommend, war er sehr beschäftigt mit der Umgang von Österreich mit dem Nationalsozialismus und mit dem Holocaust. Und er hat, ich glaube, einmal in der Monat einen Beschwerdebrief an der formelle Österreich geschrieben, ich glaube, das war das Außenministerium, wo er sich für den wenig Engagement von Österreich, von der formelle Österreich mit dem Nationalsozialismus sich beschwert hat, also in seine formelle Stelle in Yad Vashem. Es war 98, war das gang und gäbe, immer wieder hat er mit mir darüber geredet. Dann etwa 1,5 Jahre später bekam ich einen Anruf aus der Erziehungsministerium in Österreich, ziemlich überraschend, und die Leiterin von der Abteilung für bilaterale Beziehungen hat dann sich gemeldet und gesagt, wir möchten jetzt anfangen, Lehrerseminare nach Yad Vashem zu schicken. Das war der Geburtsmoment von Erinnern.at, vielleicht manche kennen diese damals Projekt, heute eine Verein. Und ziemlich kurz darauf ist durch die Tätigkeit mit Yad Vashem eigentlich die Stellung in Yad Vashem und ich denke langsam auch in andere Plätze, hat sich geändert. weil dieses Projekt wurde ziemlich schnell als ein sehr gutes Projekt anerkannt, wo die Teilnehmer, wo die ganze Struktur sehr, sehr aufgebaut worden ist. Und ziemlich schnell hat Österreich in der professionellen Milieu große Anerkennung bekommen. Und heute auch in der IRA heißt es, also der International Holocaust Remembrance
Alliance.
Alliance, was für IDF war, also eine ganz wichtige internationale Institution, wie der UNO von der Holocaust. Auch dort, vor allem wegen der Arbeit von Renate, bekommt Österreich seit einigen Jahren wirklich eine große Anerkennung. Als ich hier kam, langsam habe ich gesehen, dass bei der jährlichen Veranstaltungen von Renate sehe ich immer dieselbe Leute. Und habe langsam den Eindruck bekommen, dass es geht um einige hundert Leute in Österreich, die unglaublich professionell und gut sind. Was sie aber über die Mehrheit sagen, über die Politik im Lande, war ich weniger sicher. Inwieweit sie widerspiegeln, was der allgemeine Sentiment ist. Weil wenn man nur mit Erinnerungen zu tun hat, denkt man, wow, ernsthaft, also was da gemacht wird, erregt wirklich großen Respekt. Habe ich Zweifel bekommen, inwieweit diese Ernsthaftigkeit wirklich so ist, wie sie scheint. Und da mache ich diese Vergleich, um das nicht nur nach subjektive Wahrnehmung, sondern vielleicht nach objektive Maßstäbe zu messen. Die Erwartung von Österreich, eine ernsthafte Engagement und Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit, liegt auf der Hand. Mit Deutschland haben diese zwei Gesellschaften die Nationalsozialismus getragen, wie keine andere. Und Österreich war daran beteiligt, nicht weniger als Deutschland. Der erste Vergleich sollte dann mit Deutschland sein. Und ich glaube, da brauche ich niemand in diesem Raum sagen, dass in diesem Vergleich kommt Österreich nicht besonders gut raus. Auf jeder Ebene, die wir nur nehmen werden. Ab der 50er Jahren bis heute hat Deutschland hunderte von Milliarden von Euro. Also das ist, Zahlen sind gemessen. Ich sage das, werfe das nicht nur in der Luft, sondern eine sehr, sehr ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Der Vergleich zu Österreich ist, sieht hier ganz anders aus. Nicht nur ist es sehr spät angefangen, aber auch heute die Investitionen, die budgetäre Investitionen der Stadt Österreich in dieses Thema sind also Promille von was es im Vergleich hätte sein sollen. Dann die Investitionen von Deutschland in Gedenkstätten. Es gibt viele Gedenkstätten und der letzte vielleicht zentrale ist durch ein Gesetz, eine staatliche Entscheidung vom Parlament, der sogenannte Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ist als staatlicher Ort anerkannt und dadurch auch die richtige Rahmen dafür bekommen. Aber auch wenn wir nach anderen Staaten schauen, ob es Frankreich, die vor etwa 15 Jahren die sogenannte Fondation de la Shoah gegründet hat, der einen Topf von 600 Millionen, also über ein Milliard, Entschuldige, über ein halbes Milliard Euro hat und der jährliche sehr viele Projekte führt. Es gibt in Paris eine sogenannte Mémoire de la Shoah, der über 90 Mitarbeiter hat, der sehr professionell funktioniert. Wenn das mit der zentralen Gedenkstätte in Österreich vergleicht, mit seinen vielleicht 16 Mitarbeitern in Mauthausen, kommt auch dort der Vergleich Österreich nicht besonders gut aus. Vergleichen wir das vielleicht mit Holland. Da gibt es eine nationale Komitee, die seit Mitte der 80er Jahren verantwortlich und budgetiert mehrere Gedenkstätte, ob es die, also und Museen, ob es die Anne Frank Haus oder mehrere andere Orte, jüdische Museum in Amsterdam. Alle diese Plätze, wenn man sie sammelt, ist die jährliche Ausgabe in Holland, ich weiß nicht wie viel, zehnfache mehr, als was man hier parallel finden würde. Gehen wir nach England. Dort ist der Imperial War Museum vor etwa 15 Jahren eine Holocaust-Exhibition, Ausstellung geöffnet worden. Große Fläche, wieder alle staatlichen Gelder von oben nach unten entschieden, England braucht so etwas. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn wir nach die USA gehen, der USHMM, der Washington Holocaust Museum, hat eine Mitarbeiterzahl zwischen 400 und 500 Mitarbeiter. Mit einer Besucherzahl, die über 2 Millionen ist. Staatlich finanziert, eine State Authority, der völlig von Staat getragen ist. Und als Letzte gehen wir nach Israel, wo das vielleicht mich am besten auskenne. Die zentrale Gedenkstätte Yad Vashem, seit 1953 durch ein staatliches Gesetz gegründet worden, hat auch, niemand weiß genau wie viele, aber um die 500 Mitarbeiter. Und nebenan gibt es noch etwa 4-5 andere Gedenkstätten. Insgesamt kommen wir wahrscheinlich auf weitere 250 Mitarbeiter, die an diese Gedenkstätten alle mitarbeiten. Und vielleicht, wenn wir diesen letzten Vergleich nehmen, der Bruttosozialprodukt von Österreich ist 30% höher als in Israel. In der Weltrang ist Österreich, glaube ich, eine der 5-6 reichsten Länder der Welt. Wenn man ständig sagt, es gibt kein Geld, es gibt Budgetkürzungen, wir können uns so viele Investitionen in Gedenkstätte nicht leisten, dann kann ich das nur zynisch hören. Wenn man das einfach mit die Verantwortung, und mit Verantwortung haben wir eigentlich angefangen, als du zitiert hast, was im Parlament gesagt worden ist und was mit 5. Mai vor allem mit Verantwortung gesprochen wird, dann würde ich Ihnen eigentlich fragen, wenn ich der letzte Sprecher jetzt bin, was halten Sie, wenn Sie der Begriff Verantwortung in den Mund nehmen und das alles als Bürger in diesem Land sehen, was halten Sie von dieser Verantwortung?
Ja, ich darf die Frage tatsächlich gleich hier übermitteln. Ich denke, es ist nach den Statements jetzt sicher an der Zeit, dass wir in die Diskussion gehen. Ich darf Sie also bitten, entweder direkt auf Yarifs Frage zur Verantwortung zu antworten oder die Fragen stellen, die Sie jetzt seit längerem vielleicht schon aufgespart haben an die anderen Diskutanten, Diskutantinnen. Bitte.
Ja, mein Name ist Wagner. Ich bin Jahrgang 1928 in Wien aufgewachsen und habe also einiges mitgekriegt, was sich da abgespielt hat im Jahr 1938. Und ich finde, es ist schade, bisher die Diskussion geht ausschließlich um die Gedenkstätten. Aber ich glaube, man sollte überhaupt über das Gedenken reden, nicht nur jammern, dass die und die Gedenkstätte nicht entsprechend dotiert ist, sondern überhaupt sich Gedanken über das Gedenken machen. Es ist keine Rede davon, dass die guten Wiener, kaum sind die Deutschen einmarschiert, selbst die Wiener, die Wohnungen ihrer jüdischen Nachbarn, mit denen sie jahrzehntelang Tür an Tür gehaust haben, geplündert haben. Es muss gesagt werden, dass viele Künstler, Wissenschaftler und so weiter froh waren, dass ihre jüdischen Amtsvorgänger, Lehrstuhlinhaber vertrieben wurden, weil sie selbst diese Posten einnehmen konnten. Ich kenne verschiedene Leute, auch aus meinem Fach, Institutsvorstände in Wien, die jüdisch waren, vertrieben wurden, die habe ich dann Jahrzehnte später in Amerika und so weiter getroffen. Einstimmig wurde gesagt, uns hat kein Mensch eingeladen, wieder zurückzukommen. Also das gehört auch diskutiert. Nicht nur, ob dort ein Baustein mehr oder weniger gemacht wird. Das gehört zum Gedenken.
Danke Ihnen sehr für diese Wortmeldung. Und ich glaube, das ist in unser aller Interesse, sicherlich nicht nur über institutionalisierte Gedenkstätten zu sprechen, sondern generell eben, wie wird mit diesen Erinnerungen, wie wird mit diesem Wissen, wie wird mit diesen Fakten quasi umgegangen hier, wo können wir was erfahren darüber, aber Da ist eben auch die Frage, welche Rolle können eben Gedenkorte oder Initiativen, Denkmäler etc. einnehmen, um daran zu erinnern. Man kann zum Beispiel gerade an den Universitäten, wie erinnert man dort an die Vertriebenen? Das kann zum Beispiel in Form eines Mahnmals, eines Denkmals etc. dann auch sein, wobei man über die Art und Weise ja sicher reden kann. Noch eine Wortmeldung? Da war hier und dann hier.
Mhm. Also zum einen möchte ich bemerken, dass ich glaube, dass wirklich die nationalsozialistische Einstellung unserer Vorfahren dann aufhört, wenn sie tot sind. Weil das sehe ich in meiner eigenen Familie und es belastet schon sehr, dass da nie sowas wie eine Aufarbeitung eigentlich passiert. Ich war eben bei dem Memorial in Gusen bei der Befreiungsfeier und da haben sie manch einer der Nachfahren entschuldigt für das, was die Vorfahren gemacht haben. Und ich glaube, es hat eigentlich wenig Sinn, dass man sich da jetzt in Schuld hineinsteigert, sondern man sollte übergehen in eine faktische Betrachtung dessen, was passiert ist. Wir wissen alle kaum etwas in Österreich. Das ist ein Land, das weniger Geschichtsbewusstsein hat als unseres, glaube ich, gibt es fast nicht. Zumindest wenn man das mit Deutschland vergleicht. Es ist eine Mischung aus Verdrängung und Nichtaufarbeitung. Ich gebe dem Herrn vollkommen recht. Also im Vergleich zu Deutschland ist das beschämend. Und was mir ich wünschen würde, wäre, dass man mal sowas wie ein Bewusstsein entwickelt, dass man sagen, wir sind Österreicher und wir sind ein Zuwanderungsland, immer schon. Und wir tolerieren das ab heute nicht mehr, dass ein 18-Jähriger, der in die Diskothek A1 hinein möchte mit einem ausländischen Namen, abgewiesen wird. Nämlich jeder. Der ist Sohn von Immigranten, hat einen ausländischen Namen im Ausweis stehen. Und ich traue mir wetten, dass es keiner schafft, mit 18 in die Diskothek hineinzukommen. In Deutschland gab es da Urteile, da wurden 500 Euro Strafe verhängt wegen Diskriminierung. Bei uns nichts. Nichts. Und wenn ich das wagen würde, dass ich da vielleicht Zeuge bin gegen sowas, ich traue mir wetten, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Also ich glaube schon, dass wir ein Problem haben. Aber richtig. Leider.
Meine Wortmeldung geht in eine andere, konkrete Richtung, was Linz betrifft, das Projekt in situ. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von der Stadt Linz da ist, ob geplant ist, diese Schablonen, die gibt es ja sicher noch, also das einfach wieder aufzufrischen. Ich finde das sehr wichtig, viele Projekte. Es ist ein kleines, aber feines Projekt, möchte ich sagen, das niemanden zwingt, hinzuschauen. Aber manchmal ist mir selbst auch so gegangen, steigt man dort nicht drauf, sondern geht einen Kreis oder bleibt irgendwo stehen, auch im Alltagsgeschehen, im Gegensatz zu einer Tafel, die irgendwo hoch angebracht ist, wo ich langsam bummeln muss, sind es gerade die Alltagswege. Und ich denke, wenn die Stadt Linz die Zebrastreifen regelmäßig erneuert, Achtung, wichtig, Gefahr, dann sollte doch auch diese Initiative, also das sollte regelmäßig erneuert werden.
Möchtest du was zum Projekt sagen? Ich weiß nicht, ob ich ganz aktuell informiert bin, aber ich kann zu dem Thema soweit sagen, dass das Projekt in situ von den Künstlerinnen und von den drei, die das konzipiert haben, ganz bewusst als temporäres Projekt, Kunstprojekt geplant worden ist. Also es war sozusagen, es gehörte zum Projekt dazu, dass das vergeht, ja, dass sich das abnützt, dass das immer weniger wird. An manchen Stellen sieht man es zum Teil sogar noch gut, an manchen ist es ganz weg, je nach Begehbarkeit. Sie sind aber nicht die Einzige, die sich wünschen würde, dass das entgegen dieser Konzeption vielleicht wieder belebt würde. Ich muss das sagen, ich gehöre auch dazu. Ich fände es auch gut, vielleicht in einer anderen Art und Weise, aber irgendwie dieses Projekt fortzusetzen, weil ich habe es auch wirklich ein sehr, sehr gelungenes Projekt empfunden, das im Gegensatz zu dem von Albert geschilderten unsichtbaren Mahnmal gerade in dieser Art und Weise viel sichtbarer war, ja, als oft vielleicht ein Denkmal oder ein Stein, der wo steht, diese Interventionen. Also ich gebe Ihnen da recht, aber wie gesagt, das ist nicht in dem Sinn jetzt der Stadt Linz vorzuwerfen, dass sich die da weniger drum kümmert als die um die Zebrastreifen. Das hat quasi zum Projekt gehört, ja. Aber ich denke, wenn es eine Initiative gibt, die sich vielleicht darum bemüht und auch das bei der Stadt Linz einreicht, wer weiß, also müsste man natürlich mit den Konzeptorinnen irgendwie mal sprechen. Ich weiß nicht, wie das in Marseille gehandhabt ist.
Ganz ähnlich. Also es war auch als ein temporäres Projekt gedacht und die Schrift ist noch angesichts der weniger witterungsaggressiven meteorologischen Verhältnisse in Marseille ist noch gut lesbar. Ich weiß aber zufällig, bin weit davon entfernt, für die Stadt Linz jetzt sprechen zu können, aber ich weiß zufällig, dass für 2015, einem Gedenkjahr, in der Tat in der Kulturdirektion, habe ich jetzt am Sonntag erfahren, über eine geeignete Form der Wiederaufnahme dieses Projekts nachgedacht wird. Und was man auch dazu sagen muss, klug von den drei Frauen damals konzipiert, gab es und gibt es ja auch quasi einen, also immer noch eine existierende Website und genau, auch einen pädagogischen, ja, wie nennt man das, Koffer oder Koffer. Pädagogisches Begleitmaterial, was in Schulen eingesetzt wird, was auch sehr gut entwickelt war und so weiter. Wenn ich mir erlauben darf, auf den jungen Mann zu reagieren, der beeindruckend gesagt hat, dass es da noch eine ganze Menge zu tun gibt. Das ist wohl wahr und das gilt, glaube ich, eben nochmals auch ohne relativieren zu wollen, gilt für alle europäischen Gesellschaften. Also ich glaube, das ist die einzige Lösung jetzt angesichts des Aussterbens auch der Zeitzeugen, dass man Geschichten immer wieder erzählt und immer wieder erzählt und Geschichten auch erneuert und Geschichten neu erzählt. Und wenn ich mir das erlauben darf, also eine der Entdeckungen, die wir in Marseille in dem letzten Jahr gemacht haben, da hat Österreich wirklich dann auch gut drauf reagiert. Der Historiker, den Sie auch in dem Film gesehen haben, der eben dieses Projekt für Marseille entwickelt hat, hat mir dann irgendwann mal erzählt, du, ich kenne eine Österreicherin, die hier in der Nähe in Frankreich lebt, die kann auch sehr gut erzählen. Und dann haben wir diese Frau aufgespürt, das ist eine 93-jährige in Wien geborene Österreicherin, Schneiderin vom Beruf, die als Melanie Berger, die als ein Mitglied einer Widerstandsgruppe mit 17 Jahren nach Frankreich geflohen ist, die dann im Widerstand in Frankreich aktiv war, die 2 Jahre in Marseille im Zuchthaus saß, in Le Beaumet, die mit Hilfe anderer österreichischer Widerstandskämpfer und mehreren Tricks entflohen ist, indem sie sich krankgestellt hat und aus dem Krankenhaus entflohen ist, die wieder verhaftet worden ist und die dann befreit worden ist, 1944 in Frankreich geblieben ist, versucht hat, nach Österreich zurückzukehren, dort aber für die Wiederanerkennung ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft Geld hätte bezahlen müssen, was ihr nicht möglich war, weil sie aus armen Verhältnissen kam, dann in Frankreich geblieben ist, heute mit 93 Jahren alleine von Saint-Étienne mit dem Zug nach Marseille reist und die angesichts oder anlässlich des Staatsbesuchs von Bundespräsident Fischer in Marseille, unter anderem in Marseille am 6. November 2013, ein österreichisches Ehrenabzeichen bekommen hat und von Heinz Fischer auch glaubwürdig und auf eine sehr gute Art und Weise gewürdigt worden ist und die heute in Paris und in Marseille und in anderen Städten von ihrem Schicksal erzählt. Und solche Geschichten, die ich Ihnen jetzt ein bisschen erzählt habe, die, glaube ich, muss man immer wieder erzählen, um dieses Kapitel der europäischen Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Ich möchte nur kurz auch eine Antwort noch geben auf diese Wortmeldung. Sie haben gesagt, wir haben quasi kein Geschichtsbewusstsein, kein Geschichtswissen, bezieht sich, nehme ich mal an, auch auf die Schule, auf die Situation in der Schule. Das ist ein Punkt, der, denke ich, mich auch immer wieder berührt. Ich meine, wir sind auch, Albert, in der Ausbildung auch für Historiker, für Geschichtslehrer etc. tätig. Es gibt seit den 80ern das, was du jetzt erwähnt hast, nämlich die Zeitzeugengespräche an den Schulen, Zeitzeuginnengespräche. Wie kann es eigentlich immer noch sein, dass wir zu solchen Feststellungen kommen, dass eigentlich immer noch zu wenig Wissen da ist. Was läuft hier schief? Also ich weiß nicht, ob du noch dazu was bemerken möchtest. Ja? Ja.
Also ich glaube, es läuft immer was schief. Es kann gar nicht gerade laufen. Einfach auch angesichts der Geschichte, das muss man einfach so sagen, die ist nicht zu bewältigen. Was immer wir machen, wir scheitern. Also wo immer wir uns bemühen und wir bemühen uns, also ich denke mal, das sind jetzt Personen, die sich sehr bemühen, das ist vielleicht da was zu dem, was Sie gesagt haben. Wir haben jetzt vor allem auf Gedenkstätten natürlich reagiert, weil es einfach darum geht, dass es in einem öffentlichen Raum nicht verschwindet. Das ist eigentlich der springende Punkt. Und das ist sozusagen, das ist in situ für Linz, glaube ich, allen wahrnehmbar gewesen. In Salzburg sind es die Stolpersteine, wie in anderen Orten. Und ich weiß nur von meiner Beobachtung, dass das wirklich Effekte hat, dass die Menschen kapieren, okay, in meinem Viertel ist was passiert. Und dann erst sozusagen, das geht nämlich dann in ihre Richtung. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man sich mit der Geschichte beschäftigt. Das ist ja anstrengend. Da geht es ja um Mord und da geht es um grauenhafte Geschichten, um sehr dunkle Geschichten. Und eigentlich geht es darum, mit solchen Aktivitäten so etwas, und das macht ja sicher bei der Vermittlungsarbeit eine Bereitschaft, sozusagen bei Menschen oder bei jungen Menschen auszulösen, sich zu informieren. Ich meine, wie viele Stunden sind in der Schule? Das ist lächerlich, ja. Also wenn, dann musst du ja ernsthaft informieren. Und das ist eigentlich, das war eigentlich der Punkt, auf den es geht, dass man sozusagen das nicht sozusagen in den Hintergrund gibt, sondern es braucht was die Menschen in unterschiedlichen Altersgruppen oder in unterschiedlichen, weiß ich nicht, Entwicklungsphasen erreicht, damit sie sozusagen von sich aus bei euch die Fragen stellen, aber natürlich auch sie die Informationen holen. Ich meine, wir können forschen, was wir wollen, aber wenn wir nicht sozusagen ans Publikum kommen, verlieren wir. Und ich glaube, dass das sozusagen der Punkt ist, der dahin geht. Ich glaube auch, dass wir nicht nur mit der NS-Geschichte uns beschäftigen. Sie haben das gesagt, mit Migration. Also nur um ein Beispiel zu geben, ich habe eine Interviewgeschichte gemacht mit Migranten aus Afrika und ich war schlichtweg echt erschüttert. Ich war einfach sowas von fertig, wie der Rassismus heute da noch ist. Und zwar ungehemmt. Das hat mich wirklich zutiefst erschüttert, weil ich es auch nicht wahrnehme. Weil das eine Gruppe ist, mit der spricht kaum wer. Das ist sehr berühmt, man kommt nicht rein in die Disco, das ist ja nur sozusagen Spitze von einem Eisberg. Genau, eines dieser gelungenen Projekte ist, glaube ich, in der Servitengasse, oder? Also wo es darum geht, dass man die Schlüssel sozusagen mit den Namen der Personen, die hier gelebt haben, die vertrieben worden sind, zeigt. Und das sind sehr viele. Also ich denke mal, es gibt ein paar Beispiele, von denen ich glaube, die bringen wirklich was. Wie man es an Gedenkstätten macht, das ist sozusagen wieder eine andere Geschichte. Also ich glaube, das, was jetzt auch, glaube ich, rauskommen ist, ja genau, das ist für mich noch der Punkt. Also das, was gesagt worden ist, diese Angst der Politik. Ich meine, okay, Österreich brauche ich nicht lang zu erklären, das wissen Sie wahrscheinlich alle, dass man diesen sozusagen Opfermythos gegeben hat. Also nach 45 ist kaum mehr, also ist eigentlich niemand mehr verurteilt worden wegen NS-Verbrechen. Die sind alle da gewesen. Die freigesprochen worden sind, waren ziemliche Verbrecher, wie der Murer oder der Novak. Nix. Also es gab eine Unschuld im Lande. Gleichzeitig war das Land irrsinnig konsensorientiert. Also ich sage eine Sozialpartnerschaft. Ich habe das sehr genossen. Immer während der Neutralität fand ich super. Also ich wollte keinen Krieg mehr. Das war für mich ganz starke Identität als Kind. Mit Eltern, die gerade aus dem Krieg gekommen sind. Was hat natürlich auch was mit diesem Zudecken zu tun. Und ich kann nur sagen, das Thema Nationalsozialismus ist immer nur eine Provokation. Also ganz aktuell, Stolpersteine in Salzburg werden beschmiert, die Synagoge wird beschmiert, Unterkunft für Bettler wird mit KZ beschmiert, eine Zeitzeugin, die sehr schätzt, Lucia Heilmann, die ist jetzt gerade bei diesen Die letzten Zeugen im Burgtheater, weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, eine wichtige Geschichte. Zweimal ist ihr Wohnungstür schon auch mit KZ beschmiert worden. Also da geht's, das ist Realität. Also da sind wir jetzt noch immer.
Ja. Es gab da jetzt mehrere Wortmeldungen. Vielleicht waren Sie nur mal alle die beiden hier. Ja.
Ich möchte auf einen Kernsatz hinweisen, der hinter vielen der Argumente, die hier gekommen sind, in Österreich immer noch in den Hinterköpfen oder teilweise sogar vorne sich befindet. Und dieser Kernsatz heißt, wir haben den Krieg verloren. Das heißt, wir sind nicht befreit worden. Und weil die Menschen das aus den verschiedensten Gründen bis heute nicht begriffen haben, nicht begreifen wollten, haben wir unter anderem diese Dilemmas, die wir hier hören. Dadurch haben wir heute Kriegerdenkmäler, auf denen SS-Leute auch draufstehen. Und so weiter, und so weiter. Ich könnte ja auch hunderte solcher Geschichten erzählen. Aber mir geht es um diesen Kernsatz. Dort, denke ich, sollten wir beginnen.
Danke. Jetzt sammeln wir noch ums.
Die Frau Brachmann gab mir das Stichwort, die Gedenkstätte soll von der Parteipolitik nicht missbraucht werden. Dazu eine spannende Geschichte. Im Landesgericht in Wien wurden 1200 Menschen also geköpft. Eine KZ-Überlebende kämpft dafür, dass vor dem Landesgericht ein Mahnmal also aufgestellt und entworfen wird. Sitzungen im Bundeskanzleramt, eine Künstlerin hat einen guten Entwurf geliefert. 369 wollte die KZ-Überlebende, 369 Wochen, brauche ich euch nicht erzählen, waren die Faschisten hier im Lande. Sie wollte das 369 zentral haben. Die Kosten waren geklärt, kein sechsstelliger Betrag, ein knapp sechsstelliger Betrag. Der Landesgerichtspräsident, Forst Huber heißt er, sagte bei der Sitzung, na ja, die ÖVP ist abgesprungen, 369, also gefällt dir nicht, weil das ist vom KZ-Verband, also und das Zeichen, wir die sozialdemokratischen Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer waren sehr wohl für dieses 369. Und dann hat sich der Forst Huber Historiker gewonnen. Und die Historiker, die Geschichte des Landesgerichts vom 48er Jahr bis zum 68er Jahr, Abschaffung der Todesstrafe und so weiter und so fort, kostet nur 10.000. Ich bin an und für sich nicht so historikerkritisch. Ihr beide habt ein grandioses Werk über Max Feingold also geschrieben, also Hut ab vor euch beiden. Und ich habe zu Gedenkstätten, habe ich an Sie eine Frage. Herr Lichtblau, haben Sie die in Mauthausen gesehen? Dann kann ich schon eine Schlussfolgerung für mich schließen, wie die in Auschwitz sein wird. Könnten Sie uns kurz die KZ, also Gedenkstätte, skizzieren, ob Ihre so ähnlich also gestaltet werden wird?
Du hast das da. Vielleicht antworten wir da gleich und gehen dann zu Ihrer Frage. Ist das in Ordnung? Oder passt dazu? Ja gut, dann bitte gleich jetzt.
Ich bin der Meinung, es passt deshalb so gut dazu, weil sowohl die Gedenkstätte Mauthausen als auch die Neugestaltung der Österreich-Ausstellung in Auschwitz. Jetzt haben wir zwar beim strukturellen Teil und über die Gedenkstätten redend, aber ich halte das auch für sehr zentral, weil daran kann man im Brennglas sehr genau sehen, wie in Österreich damit umgegangen wird. Ja, und wenn man die Ausstellung in Auschwitz sich angesehen hat und was für ein Geschichtsbild da sozusagen eigentlich bis vor kurzem breitgetreten wurde, ist für mich der Punkt eigentlich heute, und so sehr es mich freut, dass der Herr Lichtblau jetzt den Zuschlag bekommen hat und ich mir nicht Sorgen mache, dass das schlecht wird, aber sozusagen, warum wird das nicht diskutiert? Ja? Und warum sind diese Konzepte, die da eingereicht wurden, sozusagen nicht Teil der öffentlichen Debatte? Warum haben wir, was die Gedenkstätte Mauthausen betrifft, überhaupt keine Diskussion, wohin die Reise gehen soll, obwohl eigentlich de facto die Ausgliederung schon am Tisch liegt? warum ist es in diesem Land tatsächlich so, wie der Piet gesagt hat, 100 Leuten, die das interessiert und die sich dann auch bei schönen Salons treffen und darüber diskutieren und sich gegenseitig auf die Schultern klopfen, warum ist das nicht eine Kontroverse? Weil man kann hier sehr wohl sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten, auch parteipolitisch, ja, aber sozusagen die Diskussion darüber ist das Um und Auf. Und selbst bei so zentralen Gedenkstätten und zentralen Gedenkorten, da gibt es eine Aussendung vom Nationalfonds, das heißt, das Team Lichtblau und Co. haben den Zuschlag bekommen. Dann, wenn man die Werke kennt und weiß, was die Leute gemacht haben, denkt man gut oder schlecht oder so ungefähr. Aber sozusagen, wieso ist das nicht in jeder Zeitung eine Diskussion? Ja? Weil das ist auch die Visitenkarte Österreichs. Und was waren die Konzepte, die nicht mehrheitsfähig waren? Warum gab es den Zuschlag dafür? Und ich glaube, die Zukunft von der Gedenkstätte Mauthausen, ja, das ist etwas, was, also von wegen Politik oder so, ja, wenn wir 183 Abgeordnete haben, wenn wir fünf finden, die sich dafür interessieren, dann ist das eh viel. Ja. Aber sozusagen, die machen das, was von der breiten Bevölkerung gewünscht wird. Ja? Und wenn es einen Diskurs gibt und einen Konflikt, dann wird es sofort Abgeordnete geben, die sich daran beteiligen und auch der Sache annehmen. Ja? Aber das zu delegieren, halte ich für einen totalen Fehler.
Ja, vielen Dank für die Wortmeldung, die tatsächlich hier sehr gut dazu passt. Vielleicht unmittelbar auf die Auschwitz-Gestaltungsantwort von Albert Lichtblau und dann würde ich gern die Mauthausen-Diskussion mit der Frau Bachmann noch weiterführen.
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, die Sie gestellt haben, weil ich kann jetzt kurz nur was zu. Sie haben schon zu Mauthausen gefragt, ob er die Ausstellung gesehen hat. Die neue. Ja. Sehr kurz, weil bei der Eröffnung dort war, die sowieso peinlich war. Oder? Okay. Also ein gutes Beispiel für. Ja, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, Politik ist das Allerwichtigste in Gedenkstätten. Die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind auf der Seite gesessen. Hinten war die Bürokratie und es ist immer dasselbe. Ich war nur bei der Eröffnung dort und habe die Ausstellung relativ schnell gesehen und mir hat eher der untere Teil gut gefallen, muss ich dazu sagen. Der Rest war mir einfach zu viel, das habe ich nicht geschafft in der kurzen Zeit. Und ich habe es jetzt noch nicht genauer gesehen. Also die Ausstellung zu kritisieren braucht Zeit, da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen. Zu Auschwitz, warum wird das nicht diskutiert? Das muss man im Prinzip die Bundeskanzlerin am Nationalfonds fragen. Also ich kann es nur sagen, auf der Uni ist das genauso, wenn wir Uni-Profs besetzen, dürfen wir bis zum Schluss nichts sagen. Das sind komische Regeln, aber so ist es. Warum kriegt es die Presse nicht mit? Das wundert mich nicht, wenn man es am 30. April am späten Nachmittag irgendwie die Presseaussendung macht, oder? Der nächste Tag ist der 1. Mai, dann kommt der Samstag. Okay. Das ist jetzt nicht der Punkt gewesen, aber mich wundert es nicht, dass es dann nicht registriert worden ist. Vielleicht ganz kurz was zur Idee. Sozusagen wir sind mit einer Idee reingegangen, mit der wir nicht genommen worden sind, aber ich möchte es kurz vielleicht einmal beschreiben. Unsere Idee ist sozusagen, das heißt Ort, also die Überidee heißt Entfernung. Der Ausgangspunkt war, okay, es gibt eine neue Ausstellung in Auschwitz, aber wer kriegt das mit? Block 17, wer fährt dann hin? Wir haben auf das sozusagen Defizit in Österreich hingewiesen. Also es ist kein Zufall, dass es in Österreich kein Holocaust-Museum gibt, obwohl es in vielen Ländern eines gibt. Also man kann sagen, Mauthausen ist sozusagen, muss für alles dastehen, aber es ist eine Gedenkstätte und es geht um den Ort. Also in Wien gehört höchste Zeit, dass man sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt, nachdem es jetzt schon welche in Orten gibt, die so weit weg sind, wie Melbourne oder Kapstadt oder Washington haben wir schon gehört. Also unsere Idee war ursprünglich, dass wir eine Ausstellung in Auschwitz machen und am Heldenplatz in Wien. Wir wollten am Heldenplatz gehen. Das durfte man nicht, das wusste man. Wir haben eigentlich geglaubt, dass wir rausfliegen, muss ich dazu sagen. Wir haben es dann natürlich adaptieren müssen. Das hat jetzt auch was mit Auschwitz generell zu tun. Wir haben jetzt trotzdem versucht, unsere ursprüngliche Idee mit reinzunehmen. Kontroverse ist, glaube ich, gut, die wird sowieso passieren und ich muss sagen, ich fürchte mich ein bisschen davor, weil das ist, natürlich kriegst du das Fett ab. Also es ist klar. Ich habe es ja schon gesagt, sozusagen wir sind ja immer wieder mit einem gewissen Scheitern konfrontiert, müssen uns dem erstellen.
Eine Idee, übrigens eine konzeptuelle Idee ist, dass wir die alte Ausstellung, also dass wir nicht so tun, als hätte es die alte Ausstellung nicht gegeben, also wo die Opferthese Österreich als erstes Opfer ist, ganz plakativ gestanden. Also ich persönlich bin jemand, der versucht, auch das Gedenken in einen historischen Kontext zu sehen. Also wir tun nicht so, das hat es jetzt nicht gegeben, sondern das wird der Beginn der Ausstellung sein und wir setzen uns dazu in Bezug. Also wir überschreiben es nicht oder sozusagen demolieren es nicht, sondern versuchen, das als den Ausgangspunkt unserer, sozusagen der in Österreich stattgefundenen Gedenkkultur zu nehmen. Ja, mit solchen Sachen setzen wir uns halt jetzt auseinander. Aber es wird noch viel Nachdenkarbeit. Und ich bin froh, wenn es Kontroversen gibt, weil sie natürlich anregend sind, also wenn man was übernehmen kann.
Und als Ergänzung noch vielleicht für, warum wird es nicht öffentlich diskutiert? In dem Fall war das sicher nicht öffentlich, also ich bin da ganz bei Ihnen, ich werde auch dafür. Bei verschiedenen anderen Initiativen gibt es ja durchaus, was weiß ich, zum Beispiel jetzt neue Denkmal und Anführungszeichen in Gusen. Da gab es Versammlungen, da war der Ort irgendwie aufgerufen, verschiedenen künstlerischen eingereichten Projekte zu begutachten, zu beurteilen, zu diskutieren. Also ich denke mal, an einzelnen kleinen Orten gibt es Gott sei Dank ja schon, dass zumindest eine bisschen größere Öffentlichkeit auch darin mit einbezogen wird, wie soll ein Mahnmal ausschauen und wie soll es entstehen. Aber ich würde jetzt gern, angesprochen war jetzt ja auch ganz massiv Mauthausen, eben wieder zur Mauthausen-Sache quasi zurückkehren. Wir haben vorher gehört, die Zukunft scheint unsicher. Was sollte passieren, was müsste passieren, dass nach Meinung derer, die in Mauthausen lange tätig waren, also jetzt Ines und ja auch Jarif gefragt, wie könnte quasi eine konstruktive Zukunft für diesen Ort ausschauen?
Okay. Ich hatte gerade vor, was anderes zu sagen. Ich hole vielleicht mal kurz aus und komme dann noch.
Gerne,
mal.
Ja.
Ich wollte auch noch mal ein paar Sachen aufgreifen, eben gerade dieses allgemeine Gedenken und auch was du jetzt gerade schon gesagt hast, Albert. Es ist natürlich eine zentrale Gedenkstätte, steht einer dezentralen Erinnerungskultur noch lange nicht entgegen. Also das ist beides möglich und natürlich auch sehr wünschenswert. Die Tatsache bleibt aber trotzdem, dass Mauthausen gerade die zentrale Gedenkstätte ist. Und so wie eben auch gerade schon gesagt wurde, wenn dann trotzdem das passiert, was dort passiert, und das wurde auch, hattest du auch eingangs schon erwähnt, das war sehr viel in der Presse zu lesen im letzten Jahr, also es wurde öffentlich gemacht, es wurden Missstände öffentlich gemacht, Beispiele für sehr befremdliches Verhalten gegenüber den Besucherinnen, gegenüber, ja, für den Umgang mit der Gedenkstätte, mit der Thematik, und es entsteht keine Öffentlichkeit. Und das ist, also höflich ausgedrückt, für meine Verhältnisse auch sehr faszinierend, könnte auch deutlicher werden, sagen, auch befremdlich wiederum. Also wo ich mir denke, woran liegt das? Woran liegt es, dass Sachen öffentlich gemacht werden und es entsteht keine Diskussion daraus? Es gab die parlamentarische Anfrage der Grünen, wo auf einzelne Fragen auf sehr zynische Weise geantwortet wurde. Also um ein Beispiel zu geben, wie werden Überlebende empfangen an der Gedenkstätte? Und der Satz war, sie werden so empfangen, wie sie es wünschen. Das heißt, sie müssen sich das selbst organisieren. Also es gibt kein Konzept dafür. Das ist einfach ja sehr, sehr zynisch. Und das ist, denke ich, auch der erste wichtigste Schritt. Es muss irgendwie diese Öffentlichkeit entstehen. Und die Frage ist, wird das von oben kommen? Ja. Wird das von oben aufgemacht werden? Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln erstmal. Das heißt, für meinen Begriff müssen sozusagen einfach alle, die ein Interesse daran haben, da versuchen, daran mitzuwirken. Also nicht nur die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, sondern auch einfach Menschen, die sich dafür interessieren. Also sie alle sind heute Abend auch gekommen, weil es sie interessiert. Also insofern im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass wir uns alle dafür einsetzen, einfach da was zu verändern an dieser Situation. Es ist, ja, also die Frage der Verantwortung, die Jarif eben vorhin erwähnt hat. Ja, wer ist verantwortlich alles? Und wenn die offiziell verantwortlichen Stellen einfach weiter darauf bauen können, dass ihr Verhalten je in Frage gestellt wird, dann wird sich vermutlich auch nichts ändern.
Kannst du vielleicht noch hier, genau, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, gerne. Ich nehme es in eine andere Richtung. Ich denke, was verlangt werden soll von der zuständigen Bereiche in Österreich, ist erstmal einfach ein bestimmtes professionelles Niveau. Damit kann man anfangen. Mauthausen wird nicht nach professionellen Standarden geführt. Das ist sehr einfach. Die Gedenkstätte ist eine Abteilung in einem Ministerium, die von Ministerium Funktionäre geleitet wird. Und es gibt nicht in der Curriculum Vita von irgendeinem Mitarbeiter an der Gedenkstätte, der mit irgendetwas, das mit einer Gedenkstätte zu tun hat. Aber gar nichts. Das sind einfache Sachen. Das kann mit jedem, bei jedem Bereich in Österreich verlangt man, dass wenn jemand eine Arbeit hat, was er gelernt hat, mit etwas, was er tut, in irgendwelche Verbindung steht. Das ist nicht der Fall in Mauthausen. Die einzige, die die professionelle Niveau haben, sind die outgesourced Leute. Also die Leute, die nicht Mitarbeiter der Ministerien sind. Also vor allem geht es um die erste Frage, was ist eine Gedenkstätte? Und wie soll dann eine Institution gebaut werden, die nach Maßstäbe von einer Gedenkstätte erfüllt? Und dafür gibt es endlose Beispiele, wie eine Gedenkstätte eigentlich strukturiert und professionell funktionieren soll. Es gibt genug Beispiele dafür. Mauthausen hat keine von diesen Beispielen. Also sie ist einfach ein Platz, der nach keine, nicht in geringster Weise ähnelt, was eine Gedenkstätte sein soll, nach jeder professionellen Blickpunkt. Also das wäre, wo ich anfangen würde. Einfach das Verlangen, es ist eine Gedenkstätte, warum agiert es nie wie eine Gedenkstätte? Wie man dorthin kommt, das ist the million dollar question. Für mich bedeutet es einfach, Menschen sollen Fragen stellen. Also an der verantwortliche Menschen, in diesem Fall ist es die Ministerin, also die Innenministerin. Danach gibt es der Bundespräsident. Es gibt genug Stellen in Österreich, die eigentlich in der Verantwortung genommen werden sollen und können. Es gibt auch internationale Gremien, in denen Österreich auch Mitglied ist. Von dort kommen Fragen an Österreich und gefragt werden, eigentlich habt ihr unterschiedliche internationale Abkommen unterschrieben und ihr agiert im Rahmen eines bestimmten Konsens von wie mit dieser Orte umzugehen ist. Wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, was macht ihr eigentlich da an diesem Platz? Also das sind alle Sachen, die ich denke gemacht werden können und auch sollen.
Danke. Es war eine Wortmeldung hier und ich glaube dann hier und hier. Ja, bitte.
Ich möchte es alles sehr unterstreichen, was da bisher gesagt worden ist, aber es wird ja auch die Frage gestellt, von wem erwarten wir jetzt, dass die Arbeit gemacht wird. Ja. Und da möchte ich jetzt ganz kurz erzählen, Sie haben gesprochen von dem kleinen Dorf Gusen, wo es ein Kunstprojekt gegeben hat. Also das Dorf ist nicht so klein, sondern an diesem im Pfarrgebiet von St. Georgen an der Gusen sind 40.000 Menschen umgekommen. Also es ist ein hochbedeutender Ort, St. Georgen. Und dort läuft meines Erachtens, und ich möchte Ihnen das einfach ganz kurz erzählen, läuft fantastische Gedenkarbeit. Ja. Da ist unglaublich viel passiert. Ich glaube, es gibt kein Wirtshaus in St. Georgen, in dem nicht ständig diese Fragen, es gab da zum Beispiel die temporäre Verhüllung des Kriegerdenkmals am Kirchenplatz direkt. Und meine Erfahrung ist, was ich als Laie, ich bin halt ein ganz normaler Bürger von St. Georgen, aber was ich so ungemein schätze an diesem Ort, sind sehr viele engagierte Menschen, denen das wirklich ein Anliegen ist. Und ich darf auch sagen, um auch die Politik zu retten, zum Beispiel der Bürgermeister von St. Georgen, er steht wirklich hinter diesem Projekt. Es war nicht immer sehr angenehm, es gab große Anfeindungen, aber das gehört einfach zum Geschäft dazu. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch, dass man das nicht alles auf Mauthausen konzentriert. Mhm. Wenn man weiß, was in Gusen passiert ist, dann ist es ganz wichtig, dass auch diese Orte ins Bewusstsein auch der breiten Öffentlichkeit gerückt werden. Und ich kann nur sagen, also wir haben ja auch ein Buch publiziert, übrigens die Dagmar Höst, die heute öfter mit in situ genannt worden ist, die war die Kuratorin unseres Kunstprojektes mit dieser Berliner Künstlerin Renate Hertha. Und ich kann nur sagen, also das sind einfach fantastische Erfahrungen und vielleicht darf ich noch ein Beispiel erzählen. Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Dort findet jedes Jahr eine Gedenkfeier von den Viertklässlern der Praxis-Hauptschule statt. Eine Befreiungsfeier, genau. Und du bist ja dort immer dabei. Wenn man das erlebt, wie Jugendliche sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wie engagierte Lehrer dort über Wochen lang dieses Thema vorbereiten, die nicht nur nach Mauthausen einen Ausflug machen, sondern das bestens vorbereiten, das sind wunderschöne Beispiele von Gedenkarbeit bei am 70. Todestag von diesem Johann Gruber. Da waren 300 Leute, obwohl wir so angefeindet waren, auf einmal waren 300 Leute, davon sehr viele Einheimische. Da haben zwei Jugendliche einen Rap aufgeführt, einen Gedenkrap. Es war einfach in meinen Augen beeindruckend. Und ich glaube, dass wir uns diese Geschichten auch weiter erzählen sollten.
Ja, danke sehr für diese Wortmeldung. Ich denke auch, dass in Gusen gerade wirklich gegenwärtig ganz, ganz interessante Initiativen stattfinden. Ich war mit den Studierenden eigentlich sehr regelmäßig nach Gusen, eher als nach Mauthausen. Aber vielleicht ist es gerade auch in Gusen deshalb möglich, weil es da eben dieses institutionalisierte Erinnern, wie wir es in Mauthausen kennen, nicht gab. Ja, meine, Gusen, Sie haben es bereits erwähnt, hatte die gleichen ähnlichen Dimensionen, nur sieht man davon nichts mehr. Ja, das ist einfach weg gewesen. Und da ist jetzt vielleicht auch Raum, dass sich das die Gesellschaft dort irgendwie in einer Weise selbst wieder auch für sich irgendwie erforscht und erinnert. Ja. Hier und hier.
Also ich wollte nochmal darauf zurückkommen, wo kann man das noch ansiedeln? Und mir fällt ein, also ich würde es jetzt nicht, sage ich mal, in irgendeine politische Kategorie ansiedeln. Nur ich habe mich im Moment sehr intensiv mit der Stadt, mit dem Stadtsenat und mit dem Landtag beschäftigt und sehe manchmal, dass das sozusagen Ressourcen sind, die nur Alibi-Funktionen haben. Wo ich dann denke, für was braucht man dies und dies, um Stadtrat zu bezahlen? Mein Gedanke geht, könnte man das nicht zu einem integrierten Ressort machen, das wirklich in einem politischen Amt, sage ich mal, das mit verankert ist und sagt, okay, bei uns zum Beispiel war es die Bürgermeisterin, die war dafür verantwortlich, ja. Dass wirklich klar ist, es gibt ein Budget dafür, es gibt ein Haus, also Haushaltstitel etc., dass wirklich gesagt wird, es wird daran gearbeitet, es gibt auch einen Ausschuss oder einen Beirat dafür, dass mehr Bewusstsein und mehr Geld vor allen Dingen. Und wenn ich das in Mauthausen höre und auch mitverfolgt habe, mir wird einfach schlecht dabei. Ja? Dass dafür kein Geld ist, für andere Sachen wird so viel Geld rausgeworfen, wo ich mich manchmal frage, für was. Ja? Und ich sage es jetzt auf Berlinerisch, für Kinkerlitzchen. Ja? Also wo ich sage, das steht nicht für die Sache. Und ich habe in Berlin auch diese Arbeit gemacht, ja. Wo ich wirklich sage, es ist wichtig, ja. Und ich kam hierher und ich kam schon in den 80er Jahren, habe ich hier gelebt und habe immer gesagt, ja und, wie sieht's bei euch aus? Und ja, ich habe in Kärnten gelebt und wusste zum Beispiel erst, als ich deutschen Besuch hatte aus Berlin, ja, die plötzlich haben gesagt, ja, naja, wir wollen ja nach, meine Güte, nach zum Läubelpass fahren, um das Außenlager zu sehen. Also ich habe jahrelang in Kärnten gelebt. Es hat niemand gesagt, ich habe relativ nah da gewohnt. Ja. Und das finde ich schon, also das hat mich sehr erschrocken darüber, also, oder bin da sehr erschrocken gewesen. Danke.
Möchtest du antworten? Ja. Ich würde gerne gleich noch kurz was drauf sagen, wenn ich darf. Das eine ist, dass es natürlich in der pädagogischen Arbeit an der Gedenkstätte Mauthausen auch nicht ausschließlich darum geht, jetzt die Geschichte dort zu erläutern, sondern es geht sehr wohl auch darum, einfach einen Prozess in Gang zu setzen, eben die Leute für dieses Thema, ja, ihnen zu ermöglichen, ihren Zugang dazu zu finden und eben auch vielleicht ein Interesse für die lokale Geschichte zu finden und für Fragen, die sie besonders interessieren. Und das andere ist ganz konkret jetzt auf diese Frage, welche Struktur könnte das haben? Da gibt es natürlich auch viele verschiedene Modelle, die es gibt in anderen Ländern, in Deutschland, also wir haben vorher ganz viele verschiedene Beispiele gehört. Da gibt es Strukturen und da, finde ich, kann man auch eben sehr wohl öffentlich einfach darüber diskutieren, was ist da die geeignete Form. Das passiert nur eben nicht. Es ist ja nicht so, dass es keine Modelle gäbe. Also, und es muss auch keins übernommen werden. Es kann ein ganz neues entwickelt werden, aber es muss eben erstmal in Gang kommen. Und ja, es läuft eben dieses Gerücht der Auslagerung herum, aber das wird auch nicht öffentlich verhandelt. Das findet irgendwo hinter verschlossenen Türen statt. Es findet keine Kommunikation dazu statt. ja, und irgendwann ist es dann vielleicht einfach da. Also das ist einfach, und weil Sie gesagt hatten, Geld für andere Sachen, ich weiß nicht, wer von Ihnen bei den Eröffnung der Ausstellung letztes Jahr war. Also allein die Unsummen, die da für die Security an diesem Tag ausgegeben wurden. Und gleichzeitig gibt es aber nicht genügend Geld für die pädagogische Arbeit. Das heißt, das ist einfach für öffentlichkeitswirksame Sachen ist Geld da. Und wenn es um das geht, was angeblich auch nach Auskunft der Verantwortlichen die zentrale Aufgabe ist an der Gedenkstätte, die pädagogische Arbeit, dann fehlt es.
Hier war noch eine Wortmeldung. Wir sind dann an sich mit der
Zeit. Ich versuche meine bescheidene Wahrnehmung, wie ich das Thema, das ihr besprecht, behandelt, wahrnehme. Sie, Herr Lapid, sagten vorhin zu Recht, ein Verein, ein ehrenamtlicher Verein, macht so viel und Sie waren schwer begeistert. Ich sitze im Vorstand vom DÖW. Ich war bei der Gruppe 40 mit eingebunden und, und. Und wer sitzt da zusammen? Beamtinnen und Beamte, ich gehe nur auf zwei Personen ein. Die Frau Glück vom Innenministerium und der Herr Wirtic. Also das Thema geht Ihnen sowas vom am A vorbei. Also die könnten haargenauso, die kannst du nehmen, wie sie sind und in eine Partei hineingeben, deren Namen ich nicht aussprechen möchte. Und dann sitzen die Ehrenamtlichen dort, die Ehrenamtlichen von den Opferverbänden, das vom Mauthausen-Komitee. Da kommt ein Feuer drüber. Meine konkrete Frage an Sie, wie geht es Ihnen mit den Ehrenamtlichen in Mauthausen, mit dem Mauthausen-Komitee? Also ich sehe, wenn der Zug so weiter fährt, wie er jetzt fährt, wird es in ein paar Jahren keine Befreiungsfeier in Mauthausen mehr geben. Die Frau Glück, egal wer Innenministerin oder Innenminister ist, dreht das ab.
Möchtest du was antworten? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, die an mich ging. Vielleicht
wie es mit den Ehrenamtlichen geht und den Vereinen und dem Mauthausen-Komitee in der Zusammenarbeit vielleicht, oder?
Die Zusammenarbeit von euch, also Vermittlerinnen, Vermittler mit den Ehrenamtlichen.
Genau, also da kann ich ganz kurz aus meiner Erfahrung sagen, es gibt nicht wirklich eine Zusammenarbeit. Es gibt also zwischen einzelnen Personen einen Austausch, aber es sind zwei verschiedene Organisationen. Also die Vermittlerinnen, die eben an der Gedenkstätte ausgebildet werden und die Vermittlerinnen, die durch das MKÖ ausgebildet werden. Es gibt personelle Überschneidungen, es gibt persönlichen Austausch, aber es gibt jetzt keine organisierte Zusammenarbeit. Aber es sind auch genügend Kolleginnen und Kollegen von mir hier, wenn noch jemand etwas ergänzen möchte.
Ja, wir sind eigentlich mit der Zeit am Ende angelangt, oder? Stimmt das? Wenn es noch sehr dringliche Fragen gibt, würde ich eine letzte noch aufnehmen. Wenn nein, möchte ich...
Ich hätte eine kurze Frage. Ob diese beiden Werte sich so gewaltig zu Wortmelden für Positionen haben? Also, wie kommen Sie zu Ihren Stellungnahmen? Was haben Sie für Positionen?
Sie haben sich auch nicht vorgestellt, das ist halt offenbar irgendwie Unsitte.
Es gibt drei Opferverbände in Österreich, der KZ-Verband, die ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten und der Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten. Wir betreuen die noch lebenden KZ-Überlebenden in der Opferfürsorgekommission und versuchen, was sie wollen, umzusetzen. Umzusetzen eben wie die Gruppe 40 und wie das vom Landesgericht, was ich vorher skizziert habe. Wir betreuen, wie gesagt, die noch überlebenden KZ-Opfer und sehe auch, dass die immer draußen, also etc., an den Rand gestellt werden und überall nicht mehr so sehr ernst genommen werden. Und jetzt wenn Sie mir schon die Chance geben, eine brachiale Historikerinnenkritik. Da hat eine Historikerin, das müsste ich einmal geben, also eine Geschichte geschrieben über Bordelle in Konzentrationslagern. 200 Zwangsarbeiterinnen sind da betroffen, das wird umgelegt, aber auf alle. Die Frauen waren eh alle Prostituierte und die KZ Überlebenden waren alle Männer, die zu Zwangsprostituierten gehen konnten. Und das wird unwidersprochen hingenommen. Und zum Beispiel auch in Mauthausen, ja, hier war ein Bordell, aber unter welchen Umständen die Frauen hier hineingehen mussten, wird nicht gesagt. Und welche Männer, die Zwangsarbeiter waren, hingehen konnten auch nicht. Und das ist eine verschwindende Zahl von 200 Menschen und wird umgelegt auf alle KZ-Insassinnen und Insassen und Überlebenden.
Gut. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Zu diesem Thema, ich denke, das führt jetzt, glaube ich, doch zu weit. Es ist ein sehr wichtiges und zentrales Thema. Es gibt auch leider immer wieder Publikationen, die genauer und weniger genau mit Fakten umgehen. Aber ich denke, das können wir hier jetzt nicht näher noch ausführen. Ich würde gern jetzt diese Runde damit beenden, mit einem großen, großen Dank an... Ja, du darfst noch was sagen. Das ist zwar jetzt gemein, weil ich gerade das Schlusswort spreche. Aber bitte.
Naja, ich würde nur sagen, früher, sozusagen in früheren Studentenzeiten, hätte man jetzt sozusagen eine Resolution vorliegen gehabt, die irgendwie so heißt, das Plenum des Kepler-Salons fordert, dass die pädagogische Arbeit an der Gedenkstätte Mauthausen endlich auf professionelle Beine gestellt wird, etc. die Leitungsstelle endlich ausgeschrieben wird und ja.
Und das möchtest du jetzt machen?
Ja, weißt du das? Ob die dazu bereit sind. Aber sowas gehört ja eigentlich. Also.
Ich gebe. Ich glaube, wir sind bereit, sowas zu notieren, wenn die Bereitschaft hier besteht. In jedem Fall. Bevor wir das entscheiden, wie wir das machen konkret, bedanke ich mich sehr für, wie ich meine, unglaublich intensive und lebhafte und interessante Diskussion, nicht nur hier am Podium, sondern eben auch hier. Ich freue mich vor allem, dass es wirklich auch so gut besucht ist und so viele Leute hier sind und das Thema diskutieren, auch nach Linz 09. Für mich ist es eigentlich eine der ersten Veranstaltungen wieder, wo wir das Thema aufnehmen, nachdem mein Eindruck nach Linz 09 dass einmal wieder sehr abgeebbt ist, also offenbar damals so irgendwie das Gefühl so ein bisschen vorherrschend war, da war jetzt eh ganz viel und jetzt reicht's mal, jetzt haben wir das eh erledigt. Ich hoffe, dass das nicht so ist und dass die Diskussion auch in Linz aktiv bleibt und auch für Mauthausen und alle anderen Orte. Ich danke Ihnen und wer mit dem Albert noch eine Resolution verfassen möchte, bitte gern. Danke. Online, ja.